Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Florian Riediger, 47 Jahre alt mittlerweile. Hab die Hälfte meines Lebens insgesamt schon an der Börse und mit der Börse verbracht. Hab so meine ersten Schritte gegangen damals. Die gute alte Dotcom-Phase, die wahrscheinlich jeder durchlaufen hat.
Natürlich die gute alte Dotcom-Blase, okay, verstehe, ja.
Natürlich Lehrgeld bezahlt, wie sich das gehört als junger Anleger. Ich glaube, das war ein kleines Erbe auch von Opa im Spiel, was dann halt irgendwann nicht mehr da war. Und habe dann daraus aber meine Lehren halt gezogen. Habe dann auch ein paar Jahre erstmal nichts mit der Börse gemacht und dann, was der größte Fehler überhaupt war, glaube ich halt. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach nicht an der Börse investiert zu sein halt so. Und habe dann aber den Weg zurückgefunden seit einigen Jahren und betreibe insbesondere seit 2017 intensiv mein Wikifolio, TSI-Strategie, Nasdaq-Werte, was in dem Zeitraum jetzt über oder knapp 700% Rendite abgeworfen hat, durchschnittlich 27% pro Jahr erwirtschaftet hat, damit auch nochmal den Nasdaq 100 als Referenzindex, was ich immer so sehe, deutlich outperformed hat.
Und damit bist du auch unter den Top 10 gelandet jetzt.
Genau, damit bin ich aktuell heute Morgen wieder reingeguckt, sich das gehört, auf Platz 9 und freut mich natürlich halt sehr, weil ich das nicht hauptberuflich aktuell mache. Das ist irgendwann mal die Vision, dahin zu kommen. Momentan bin ich aber noch, stehe ich in Lohn und Brot und in meinem echten Leben, weil du danach ja auch gefragt hattest, bin ich Vertriebsdirektor in der Spirituosenbranche, habe ein Team von 50 Leuten ungefähr, das die Gastronomie bearbeitet und das ist halt das, womit ich tagtäglich mein Gehalt verdiene. Und das andere ist, wie gesagt, ein Hobby von mir, was über die letzten Jahre gewachsen ist und was mir unfassbar viel Spaß macht und wo ich fast aber auch jede freie Minute, die ich halt habe, wirklich investiere in Research, mich mit Unternehmen auseinanderzusetzen. Ganz einfach, weil es macht mir Spaß. Ich liebe es.
Also eher ein Prost auf das Trading als auf den Gehaltszettel sozusagen.
Ja, stimmt. Ja.
TSI Strategie Nasdaq Werte. Okay, Nasdaq genau. Werte versteht man. Nasdaq auch schon wieder auf Rekordhoch. Was bedeutet das TSI?
Das war der originäre Investmentansatz, den ich seinerzeit 2017 halt gewählt habe. TSI steht für technische Stärke im Grunde genommen. Das heißt, die Anfänge des Wikifolios waren, dass ich ganz gezielt auf einen systemischen Ansatz gesetzt habe, wirklich trendstarke Werte ausschließlich in das Portfolio halt aufzunehmen, das Wikifolio aufzunehmen. Und dieser Anlagestil hat sich aber ehrlicherweise halt in den letzten 7-8 Jahren kontinuierlich halt auch weiterentwickelt. Ich würde Stand heute, würde ich eine andere Bezeichnung wählen. Für mich ist halt ausschlaggebend oder meine Philosophie, wenn du mich fragst, im Kern ist diese 4M-Philosophie. Und 4M-Philosophie bedeutet, dass ich ausschließlich auf Unternehmen setze, die die 4M-Kriterien erfüllen. Und das ist Market, Margins, Mode und Management. Also Unternehmen, die in einem strukturellen Wachstumsmarkt unterwegs sind, die über eine gewisse Profitabilität, / Margins verfügen, die einen Burggraben aufweisen, Mode, Englisch, und die über ein Top-Management verfügen. Das ist der Kern meiner Anlagephilosophie. Diese Unternehmen, die ich dann so über diese Kriterien herausfilter, bezeichne ich als meine absoluten High-Conviction-Stocks. Und in diese Aktien investiere ich dann und bleibe auch über längere Zeiträume investiert, solange der Investment-Case intakt ist. Also ich bin kein Trader, es gibt kein hektisches Hin und Her, sondern identifiziere diese Werte. Und dann ist es wirklich halt Time in Market beats Timing the Market, ist eine meiner Grundphilosophien, wirklich investiert zu bleiben. Das ist so die Essenz meines Wikifolio-Ansatzes.
Okay, schauen wir rein in dein Portfolio. Du bist so 93% investiert, also eigentlich fast voll investiert. Nasdaq, das ist sozusagen dein Universum, wo du rausfischst, was du so gesagt hast. Jetzt habe ich heute früh mal gedacht, Nasdaq, weißt du noch, was Nasdaq heißt? In Langform? Seit 35 Jahren verwende ich es, aber ich wusste es nicht mehr genau. Also weißt du es zufälligerweise? Ich habe es hier nämlich aufgeschrieben.
Also ich habe mich auf viele Fragen vorbereitet heute, kannst du dir denken, auf diese im Speziellen nicht.
Ja, also für alle, die sich jetzt auffallen, verdammt, was heißt Nasdaq eigentlich? Langform, National Association of Securities Dealers Automatic Quotation. Also das ist die Computerbörse des amerikanischen Freiverkehrshändler in New York. Ja, und da gibt es zwei, ne? Das ist ja ein Nasdaq Composite, da gibt es über 3000 verschiedene Unternehmen. Dann Nasdaq 100, da sind die besten 100 drin, also die mit der höchsten Marktkapitalisierung, also die besten Technologieunternehmen. Aus welchen dieser beiden Teiche fischst du?
Also mein Ansatz ist breiter als der Nasdaq 100. Wenn du dir meine Unternehmen anguckst, sind ungefähr 10 Werte im Wikifolio immer enthalten. 7 davon spielen ungefähr in einer Liga zwischen, ich sag mal, 5 und 20 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Das ist das, was ich, und das ist so mein klassisches Beuteschema, finde Midcaps. Also nicht diese ganz, ganz jungen Startups, wo du noch keinen Track Record hast, die noch im Konzeptstadium sind, wo einfach zu viele Risiken mitschlummern. und aber auch nicht Big Tech, Mag 7 auf der anderen Seite, sondern genau diesen Sweet Spot in der Mitte, 5 bis 20 Milliarden, wo du dann natürlich, wenn die Unternehmensentwicklung einsetzt, die ich unterstelle auf Basis der, des 4M-Prinzips, natürlich halt die Möglichkeit hast, organisch noch extrem zu wachsen auf der einen Seite. Und das weitere Kriterium, was für mich ganz wichtig ist, ist halt das Bewertungskriterium. Die besten Renditen habe ich in meiner Anlegerhistorie immer eingefahren, wenn du auf der einen Seite halt ein organisches Umsatzwachstum hast oder Ergebniswachstum hast und das Ganze aber kombinieren kannst mit einer Neubewertung durch den Markt, weil halt der Markt dieses Unternehmen am Anfang anders gepreist hat, als er es hinterher tut. Ganz konkretes Beispiel, und Palantir ist, glaube ich, eine schöne Geschichte. Palantir hat in den letzten 3 Jahren die Umsätze verdoppelt, aber das Bewertungsmultiple, was der Markt Palantir zugestanden hat, hat sich verachtfacht in der Zeit. Ja, du hast mit einem Umsatzmultiple von 10 angefangen, jetzt bist du bei 80. Jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob 80 angemessen oder nicht zu hoch ist. Aber faktisch war es halt eine unfassbare Journey die letzten 3 Jahre, eben auf Basis dieser Faktoren Unternehmenswachstum plus sich ändernde Marktbewertung. Und das resultiert dann in einer entsprechenden Outperformance.
Ja, woher nimmst du eigentlich die vielen Daten für deine Analyse?
Das ist das, was ich ja eben sagte. Es ist mein Hobby. Es ist das Letzte, was ich abends tue, wenn ich ins Bett gehe, dass ich entweder mir Markus Koch nochmal angucke oder auf Seeking Alpha, auf entsprechenden Plattformen, wo diese Daten zur Verfügung stehen, mich damit befasse. Es ist in der Regel auch das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, das iPad im Bett einmal kurz aufschlagen und sich wieder auf den neuesten Stand bringen.
Also richtige Handarbeit sozusagen noch.
Es ist viel Handarbeit. AI hilft natürlich brutal jetzt halt auch. Das ist halt auch für mich diese Journey, dass ich natürlich immer mehr jetzt auch ChatGPT etc. pp. Heranziehe für den entsprechenden Research, was es natürlich vereinfacht, an die Daten da dran zu kommen. Das ist eine schöne neue Welt, die da gerade aufgeht und die es auch für, ich sag mal, Laienanleger in Anführungszeichen leichter macht, tiefer einzusteigen in die Materie.
Okay, steigen wir auch tief ein. Gar nicht viele Werte drin. 10 sagtest du, unter anderem dabei zum Beispiel Roku, Him & Hers und AppLovin.
Richtig.
Mach mal doch einfach das übliche Wikifolio-Spiel. Warum hast du dich für AppLovin entschieden? Die machen für App-Entwickler es leichter, an Werbung ranzukommen. So würde ich es mal übersetzen. Ist das so richtig erklärt?
Richtig, genau. Also AppLovin zeichnet aus, dass sie eine AI-gestützte Ad-Tech-Plattform halt haben, die dir als Werbentreibender es ermöglicht, deinen Return on Advertising Spend, den ROAS, zu optimieren. Das heißt, mehr Geld wieder reinzubekommen, als du ausgegeben hast für die Werbung. Und der Return on Advertising Spend liegt ungefähr bei 300% bei AppLovin. Das heißt, es ist eine hocheffiziente Möglichkeit, Werbeanzeigen einzubuchen. Und dadurch, dass diese Technologie so stark ist, ist AppLovin in einer extrem komfortablen Position, was die Pricing Power angeht. Wenn du dir anguckst, was sie verdienen, dann liegt AppLovin ungefähr bei 75% EBITDA-Marge. Ja? Das heißt, hochprofitabel. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Unternehmen, also in der Regel verfügen Unternehmen über Grossmargen von 70-80%. Bei AppLovin ist es das, was am Ende des Tages hängen bleibt. Und du hast die Kombination, dass die Firma weiterhin stark wächst, weil die Produkte nachgefragt werden. Du hast ein Wachstum von 30-40%. Wenn du diese beiden Kennzahlen zusammen verdichtest, kommst du zu einer Rule of 40 von weit über 100. Und das gibt es sehr, sehr selten am Markt. Also geile oder tolle, fundamentale Daten. Und das Ganze auch hier wieder, um jetzt den Brückenschlag zur Bewertung zu bekommen, kombiniert mit einer niedrigen Unternehmensbewertung bis ungefähr beim 25er KGV. Und diese Kombination ist halt einfach extrem sexy.
Auch mit dabei unter anderem ist Nebius Group und Rubik Incorporated. Lass uns aber über die Transmedix Group sprechen. Also es ist ein Biotechnologie-Medizintechnikunternehmen und die haben sich spezialisiert auf Organtransplantationen. Was ist da die Story?
Also es ist ein super schönes Invest, weil an der Stelle auch wirklich mal so ein Purpose mitschwingt halt. Transmedix ist einer der führenden Healthcare-Anbieter im Bereich Organtransplantation. Und zwar haben sie so eine OCS-System. Dieses OCS, Organ Care System, ermöglicht es, gespendete Organe nicht auf Eis zu lagern und zu transportieren, sondern sie in einem funktionsfähigen Zustand zu halten, sodass das Herz, die Leber, die Niere weiter arbeitet, halt im Grunde genommen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine erfolgreiche Transplantation stattfindet, signifikant höher, als wenn du sie halt, wie gesagt, auf Eis lagerst. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, sie kombinieren das Ganze mit einem richtig starken Logistiknetzwerk. Sie verfügen über eine Flugzeugflotte von, ich glaube, 20 Maschinen, womit sie 80% des kompletten nordamerikanischen Marktes halt abdecken. Und damit haben sie im Grunde genommen die komplette Wertschöpfungskette halt in der Hand. Und so mal eine Größenordnung, sie machen momentan, oder 2024 haben sie, glaube ich, 3.700 Transplantationen gemacht. Und der Plan ist, 2028 auf 10.000 zu kommen halt so. Also da wirklich auch wieder starkes Wachstum, bereits Profitabilität, richtig guter Case, Unternehmer geführt, tickt bei mir alle Boxen und der Purpose, wie gesagt, springt auch noch mit an der Stelle.
Ja, und ein Produkt, hey, wo du bereit bist, viel Geld zu bezahlen, dein Haus sogar zu verkaufen, Hauptsache du kriegst diese Leber, Lunge oder Herz. Und eigentlich eine irre Story, ich habe mir das mal angeguckt, außerhalb des Körpers bei nahezu physiologischen Bedingungen, eigentlich irre. Ja, da lebt so ein Organ weiter und wird dann in einen neuen Menschen oder in einen Menschen, der es dringend braucht, eintransplantiert und der lebt weiter. Also eine super, super Story.
Und, absolut. Und natürlich auch sehr, also Konjunktur, weil du es gerade schon ansprichst halt, also es gibt keine Nachfrageelastizität, es gibt keine Konjunkturabschwünge, Aufschwünge an der Stelle, weil es wirklich dort halt um Leben geht und um Organe geht. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Element. Bringen übrigens, ich glaube, morgen Abend Quartalszahlen, von denen ich ausgehe, dass sie wirklich gut werden. Ich gehe davon aus, dass sowohl die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal jetzt deutlich übertroffen werden, als auch das EPS. Und muss mal gucken, was der Markt rausmacht. Ist auch gut gelaufen in der letzten Zeit, ist gerade in einer kleinen Konsolidierung. Aber langfristig ist das ein hochspannender Investment Case.
Mit dabei, schauen wir weiter in dein Portfolio, Robinhood Markets, der eine andere kennt, Rocket Lab und Mercado Libre. Mercado Libre trifft man eigentlich durchaus in vielen Wikifolios. Die betreiben ja ganz viele Online-Marktplätze in vielen Ländern, eben auf der anderen Seite des Atlantiks bei uns gesehen.
Gut, und Mercado Libre ist für mich so, wenn du mich fragst nach einem Beispiel für das 4M-Prinzip, was ich eben gesagt habe, für mich wirklich so das Paradebeispiel, weil du alle vier Boxen halt tickst. Zum einen Mercado Libre, das Amazon Südamerikas, wenn du halt so willst. Sie sind halt in einem strukturellen Wachstumsmarkt unterwegs. Ich glaube, der CAGR E-Commerce Lateinamerika in den letzten 5 Jahren 20% pro Jahr. Das heißt, du hast einen strukturellen Rückenwind. Mercado Libre setzt dann logischerweise nochmal einen drauf. Ich glaube, 50% die letzten 5 Jahre durchschnittlich gewachsen, Jahr für Jahr für Jahr. Also Market Haken dran. Dann sind sie sehr profitabel. Sie waren noch defizitär vor 5 Jahren, sind jetzt, ich glaube, sie haben eine EBIT-Marge knapp zweistellig, ich glaube 12-13%. Trotz signifikanter Investitionen in ihren Burggraben, in ihr Logistiknetzwerk, sind sie jetzt profitabel. Du hast eben auf Basis dieses Logistiknetzwerks einen unfassbaren Burggraben aufgebaut in Südamerika mittlerweile. Ich glaube, sie haben 100 Millionen Kunden, 80% der kompletten Pakete wickeln sie über ihr eigenes Logistiknetzwerk ab in einer Region, die infrastrukturell wirklich überhaupt noch nicht ausgebaut ist. Das ist halt ein signifikanter Vorteil. Und was jetzt noch dazu kommt, was hochspannend ist, sie breiten halt ihr Ökosystem halt aus. Sie gehen jetzt da rein in das Ad-Business, also ähnlich wie das Amazon halt auch macht. Sie gehen rein in die Fintech-Sparte und das sind natürlich neue Wachstumsfelder, die dann auch nochmal nach vorne raus eine andere Profitabilität mitbringen, als das vielleicht halt das reine E-Commerce-Business halt tut. Insofern tick, tick, tick. Und last but not least, Management, auch ein wichtiger Punkt. Seit 26 Jahren ein und denselben CEO an der Spitze, der das Unternehmen führt. Und ich kann mich an keinen Quartalsbericht mehr erinnern. Und ich bin schon lange in Mercado Libre investiert, wo sie nicht abgeliefert hätten, sondern das ist immer on point. Sie haben ein gutes Glassdoor-Rating, wenn du da auch nochmal reinguckst. Also es tickt alle Boxen bei mir.
Perfekt, danke. So, anderer Weg. Wann verkaufst du eine Aktie, maximal Gewinnmitnahmen oder ersetzt du einfach eine bessere Aktie, wo du sagst, okay, da ist die Story mehr drin. Also wie tickst du da?
Ja, also in der Regel, solange der Investment Case intakt ist, bleiben diese Positionen im Wikifolio enthalten. Was passiert und was ein Element ist, was ich jetzt in die Anlagestrategie noch eingebaut habe, ist ein etwas aktiveres Positionsmanagement. Das heißt, wir sehen, insbesondere beispielsweise bei Robinhood, das ist ein schönes Beispiel. Robinhood hat 200% gemacht in den letzten 4-5 Monaten. Also eine extrem gute Entwicklung, wo ich sage, ja, ich sehe auch die fundamentalen Hintergründe, warum es so ist. Nichtsdestotrotz kann man natürlich mal mit Positionsgrößen spielen. Und dann habe ich, glaube Robinhood, die waren da irgendwo bei 15% im Wikifolio, habe ich mein Drittel halt rausgenommen, einfach halt, um Risiko rauszunehmen vor dem Hintergrund der Performance, die aufgelaufen ist an der Stelle. Wir sagen, Aktien bleiben langfristig bestehen solange der Business Case intakt ist, aber mal Gewinnmitnahmen oben, Positionsgröße ein bisschen reduzieren, ein bisschen Risiko rausnehmen. Bei HIMS habe ich das jetzt gerade auch gemacht. Und auf der anderen Seite, wenn es mal wirklich runtergeht und sie antizyklische Kaufchancen bieten, dann gerne auch wieder Positionsgrößen hochfahren.
Florian, danke dir für dein Update. Ja, mit unter den Top 10. Ich glaube, es lohnt sich mal für die Wikifolio-Gemeinde, dass man sich dein Wikifolio mal genauer ansieht. Danke dir.
Danke dir, Peter. Hat mich gefreut.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.